Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Verhört. Ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit hier reinhört und wünsche euch damit natürlich erstmal ein gutes, frohes, neues Jahr 2026. Die guten Vorsätze, wer kennt sie nicht? Manche nehmen sie, andere halten überhaupt nichts davon. Und ganz unabhängig davon ist die Zeit zwischen Weihnachten und dem beruflichen Wiedereinstieg im neuen Jahr, also jetzt, für viele genau die Zeit, um einmal zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken, was man eigentlich erreichen möchte und wie man genau dahin kommt. In der heutigen Folge spreche ich deshalb über ein aus meiner Sicht ganz wichtiges Thema, das genau bei dieser Orientierung sehr hilfreich sein kann. Achtsamkeit. Aber keine Sorge, wer jetzt denkt, das ist alles Quatsch und das hat nur mit Spiritualität zu tun, der sollte genau jetzt dranbleiben. In der heutigen Folge geht es nämlich letztlich genau darum, warum dieses Thema wichtig ist. Es geht um Bewusstsein und Authentizität und darum, wie wir alle etwas bewusster durch unseren Berufsalltag gehen und wie es genau dadurch dann gelingt, effizient und erfolgreich zu sein. Mein heutiger Gast ist Karina Matusek. Karina ist Coach und berät Steuerberater und Führungskräfte. Sie ist Expertin für Stressresilienz und berät seit ganz vielen Jahren zu genau diesem Thema. In der heutigen Folge schaue ich mit ihr darauf, wie wir uns selbst fördern können, was wir uns Gutes tun und was das wiederum für Effekte gerade auch in unserem Berufsalltag hat. Karina kommt selbst aus der Steuerberatungsbranche und kennt die Branche deshalb richtig, richtig gut. Ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr, auch 2026, Teil von Verhört seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im Gespräch mit Karina Matusek.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ich heiße euch damit ganz recht herzlich willkommen, einerseits natürlich im Jahr 2026 und wünsche an der Stelle erstmal allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut rübergekommen und habt den Stress des alten Jahres da liegen lassen. Und dann heiße ich euch aber natürlich auch ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe in 2026 von Verhört. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich auch sehr über meinen ersten Gast im Jahr 2026 und auf das Thema, auf das wir gleich schauen. Ganz herzlich willkommen, Karina Matusek.
Ja, ich danke dir, Florian, für die Einladung. Auch von mir ein gutes neues Jahr.
Das wünsche ich dir natürlich auch erstmal ein frohes neues Jahr. Bist du gut reingekommen?
Ja, absolut, wie immer.
Wie bist du denn reingekommen?
Ja, bei mir ist der 31. immer besonders, weil es tatsächlich der Geburtstag von meinem Papa ist. Und daher ist Silvester immer anders wie vielleicht bei anderen. Und auf der einen Seite Familie, aber dann natürlich auch so ein bisschen Rückzug für mich, weil ich das tatsächlich auch über die letzten Jahre ein bisschen gemacht hatte, dass ich nicht mit so diesem ganz lauten Drumherum gestartet bin, sondern ja so für mich einfach in Ruhe und ein bisschen entspannter.
Ja, das heißt aber, dann geht die Feierei am 31. morgens ja auf jeden Fall irgendwie schon los, wenn der Geburtstag ist und geht nahtlos dann über in die Neujahrsfeierei, oder?
Ja, so ist es in der Regel über Jahre hinweg schon. Ja. Und wie war es bei dir?
Ja, es ist interessant, ich habe, als du das gerade gesagt hast, an eine Freundin aus Berlin gedacht, die auch am 31.12. Geburtstag hat und fand das immer so die Horrorvorstellung, da in Berlin zu leben und am 31.12. Geburtstag zu haben, wo Touristenmassen und so weiter in die Stadt strömen, um dieses Feuerwerk zu sehen. Und das lässt jetzt, glaube ich, auch schon so ganz vorsichtig durchblicken, wie ich dazu stehe. Also es ist für mich auch überhaupt kein Massenevent, ganz und gar nicht. Ich starte immer wirklich ganz, ganz ruhig, mal mit Freunden, mal mit meiner Familie. Und genauso war es dieses Jahr auch. Und ehrlicherweise, ich habe mir das auch schon seit Jahren vorgenommen, aber gemacht habe ich es auch noch nie, habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, dass es auch einfach schön wäre, das zu verschlafen. Hat aber jetzt noch nie geklappt, weil dann doch immer irgendwie so ein bisschen was ist. Aber irgendwann, das ist vielleicht mein Vorsatz für 2026, werde ich es einfach verschlafen, weil ich glaube, dass es nichts ändert. So, das wird genau gleich weitergehen. Aber insofern auch ganz entspannt. Jetzt hast du gerade, Karina, ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst, finde ich schon eine richtig, richtig schöne Überleitung gemacht. Vielleicht erinnern wir noch mal ganz kurz, wir haben uns ja, das ist noch gar nicht so lange her, schon mal unterhalten. Und da hast du ein Adventskalendertürchen beigesteuert zum Podcast Adventskalender von Verhört. Und das war das Türchen Nummer 15. Und wir haben da schon so ein bisschen über Achtsamkeit gesprochen. Und gerade hast du gesagt, du versuchst dich auch so ein bisschen von diesen ganz großen Veranstaltungen fernzuhalten, so rund um Silvester. Hat das vielleicht genau damit zu tun, dass du aufgrund dessen, was du machst, so ein bisschen für dich erkannt hast, dass es das nicht braucht oder dass das auch gar nicht das ist, wonach du suchst?
Es kommt immer drauf an, und das ist aus meiner Sicht so der wichtige Faktor zu verstehen, mache ich jetzt etwas bewusst oder mache ich es, weil alle es machen? Also klar war ich auf großen Veranstaltungen oder auf Feuerwerken etc., aber ich habe für mich schon auch erkannt, okay, wie will ich es denn überhaupt? Ist es für mich stimmig, einen Tag zu verbringen, wo Leute irgendwie zwanghaft feiern oder glücklich sein wollen und dann aber nichts ändern? Also da ist für mich halt so dieser Faktor, mit wem will ich mich umgeben? Und aber auch, wie gehe ich so mit dem Tag um? Weil jeder Tag kann ja eine Veränderung sein. Und wenn ich das aber nur festmache an irgendeinem Datum, finde ich das ja ein bisschen schwach, bin ich ehrlich, weil meistens ändert sich ja dann leider nichts.
Ja, das ist ganz interessant so. Und jetzt sind wir eigentlich schon im Thema und auch so in einer der Tatsachen, warum ich so früh im Jahr mit dir sprechen möchte. Weil es ist ja tatsächlich ganz, ganz typisch, so diese Neujahrsvorsätze, die man sich setzt, weil man denkt, vom 2025er Jahr ins 2026er Jahr, da muss ich jetzt alles ändern. Ich möchte dieses und jenes und da geht man Sachen an. Und ich finde das irgendwie total fair, sich dafür ein Datum zu setzen und zu sagen, ja, man macht das an Neujahr, aber was du sagst, ist ja genau richtig. Es hängt ja nicht vom Datum ab, sondern es hängt ja von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Und da möchte ich mit dir heute mal so ein bisschen drauf schauen. Ich glaube, die ganz große Überschrift ist irgendwie Achtsamkeit, weil das ja dein Steckenpferd ist auch. Und ich glaube, da muss man mit diesem Begriff aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wie du es gerade genannt hast, das finde ich auch völlig richtig. Es geht ja, also Achtsamkeit ist aus meiner Sicht, kannst gerne gleich sagen, wie du das einschätzt, sowas, was relativ schnell in so eine, ja, ich weiß gar nicht, in so eine spirituelle Ecke gestellt wird und wo sich jeder gleich drei Räucherstäbchen und einen Sitzkreis vorstellt. Weiß nicht, ist das auch deine Wahrnehmung?
Ja, also auf jeden Fall ist das natürlich häufig die Sichtweise dazu. Klar kann es so auch ausgelebt werden. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, wie ich auch schon gesagt habe, der Faktor, wie bewusst gehe ich mit, sei es meinen Gedanken, ganz Emotionen, meinem Verhalten um. Und es hat nicht indirekt etwas damit zu tun, dass ich etwas Äußerliches brauche, damit ich mich plötzlich achtsam fühle, sondern mehr so eine innere Haltung ist.
Und das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich gerade raus wollte, weil du das gerade nämlich schon mit Bewusstsein beschrieben hast und das finde ich tatsächlich, das ist ja das, würde ich mal behaupten, mit das Beste, was dir passieren kann, dass du alle Dinge, die du machst, bewusst machst und nicht aus gesellschaftlichem Druck oder nicht, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Und es ist so eine meiner ganz großen Erkenntnisse, seit ich angefangen habe zu moderieren, ist genau das, wie wichtig Bewusstsein ist. Und ich habe da ein ganz konkretes Beispiel auch, weil diese Videos dürfen niemals das Tageslicht erblicken, aber es gibt Videos von meinen ersten Moderationsversuchen. Und diese Videos heute noch anzuschauen, ist wirklich interessant, weil ganz viele Dinge passieren unbewusst. Blinzeln, hektische Bewegungen, sich ins Gesicht fassen, wo du denkst, warum? Und da habe ich verstanden, wie wichtig Bewusstsein ist, also auch auf- und ablaufen auf einer Bühne. All solche Sachen passieren ganz, ganz häufig unterbewusst und wir nehmen die nicht mal wahr. Also wir nehmen ganz viele Sachen, die wir so machen, nicht wahr. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Schritt, dieses Bewusstsein erstmal zu erlangen. Was passiert eigentlich? Was macht man? Und das ist ja genau, wo du mit deiner Arbeit ja auch ansetzt.
Ja, absolut, weil da natürlich dieser Faktor ist, wie schnell kommt eine E-Mail rein und ich mich irgendwie über den Mandant oder vielleicht auch Kollegen drüber aufrege und denke so, ach, muss das jetzt unbedingt sein? Also man kann da natürlich noch ausfälliger denken,
Ich jetzt mal.
Jeder kennt, glaube ich, so die Situation oder weiß so, auf was ich hinaus will. Und da ist ja dann die Frage, okay, wie gehe ich an die Aufgabe ran? Bin ich da schon mit so einer gewissen Abneigung dagegen und eigentlich genervt und habe keine Lust? Oder kann ich es schaffen, meine Gedanken, meine Emotionen, so wie ich mich jetzt gerade fühle, also die innere Haltung so zu verändern, dass unabhängig davon, was davor war, ich die Aufgabe erledige und dabei mich nicht schlecht fühle oder das im Endeffekt noch mehr in die Höhe geht und ich mich dann gefühlt den ganzen Tag drüber aufrege. Genau das sind im Endeffekt so diese ganz kleinen Momente, die Energie kosten, die unser Nervensystem außer Bahn bringen. Und für uns ist es so wie, ja, völlig normal im Alltag. Und da zu schauen und zu fragen, okay, will ich mich wirklich so fühlen? Ist es wirklich so der Standard? Oder gibt es vielleicht auch eine andere Option?
Jetzt arbeitest du ja viel mit Steuerkanzleien und das ist meine erste Frage, die sich da für mich sofort aufgedrängt hat, als wir das erste Mal gesprochen haben oder als ich auch gehört habe, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, ist, hättest du dir nicht eine einfachere Zielgruppe suchen können?
Vielleicht ja, aber ich bin ja selbst auch geschädigt irgendwie. Ja, genau. Also dadurch, dass ich ja, ja 2011 ja auch das duale Studium gemacht hatte, war ich ja auch ein paar Jahre in der Branche und kenne so ein bisschen die auf der einen Seite Wehwehchen und Marotten, wie man so schön sagt. Und ja, gibt es da wahrscheinlich andere Gruppen oder Zielgruppen, die da offener sind? Wobei es wahrscheinlich auch wiederum ein sehr guter Durchschnitt von oder Querschnitt von unserer Gesellschaft ist, weil es gibt welche, die total offen sind oder schon selber für sich in das Thema Achtsamkeit hineingeschaut haben. Also klar gibt es da Meditation, Yoga etc.
Klar,
oder
ja.
halt auch so ist so wie jetzt was mit Detox-Themen oder allgemein Lesen in der Hinsicht, die so ein bisschen bewusster sind. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele, die sich total schwer tun, das sofort in so eine esoterische Schiene rein schieben und dann eher mal zurückhaltend sind. Nur was mich halt immer wieder begeistert, wenn sich jemand öffnet, der Effekt, der dann plötzlich entsteht. Also, dass zum Beispiel, wenn jemand regelmäßig Atemübungen macht, das ich ja auch anbiete, dass dann plötzlich die Schlafqualität besser wird. Und das zeigt mir einfach, dass jeder das Tool oder die Fähigkeit erlernen kann. Nur muss manchmal so der Schmerzpunkt so groß sein, dass ich zu so etwas greife, obwohl es das Natürlichste der Welt ist.
Hast du da ein Beispiel, wo du das jetzt so aus deinem Wirken mal genauso erlebt hast, wo also wirklich ein Riesenschmerz da war, wo man dann gesagt hat, da hilft jetzt kein, und das meint jetzt nicht, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber da hilft jetzt kein Unternehmensberater mehr mit klassischen, was weiß ich, Methoden, sondern ich öffne mich jetzt mal für was völlig Neues, mit dem ich bisher noch nichts zu tun hatte. Achtsamkeit.
Ja, also dieses Jahr hatte ich da natürlich schon auch ein paar Begegnungen oder Personen auch begleiten
Letztes?
dürfen in der
Ja,
Hinsicht.
letztes Jahr?
Also ja, stimmt, letztes Jahr.
Ja, auch das ganz typische am Jahreswechsel, ne?
Der Klassiker, wie lange schreibt man noch unbewusst das
Ja,
falsche
genau.
Datum hin? Genau, wo wir wieder bei dem Bewusstsein sind. Ja, genau. Ja, also letztes Jahr, aber ist natürlich ja fortwährend, gilt es auch für dieses Jahr. Ja, also dort habe ich natürlich schon auch mit ein paar Personen zusammengearbeitet, die tatsächlich so dieses Thema mit Burnout, Depression, also wo es wirklich so mehr oder weniger auch so der Notnagel war, okay, ich probiere das jetzt mal und hoffe oder schaue, ob es mir besser geht. Also das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass einfach wirklich es vielleicht für den Moment sich angefühlt hat, wie so ein bisschen die letzte Option. Es kommt natürlich jetzt so, also klar, weil ich Coach oder Mentor bin, also ich biete Begleitung an, ist einfacher zu sagen, ist vielleicht manchmal noch eine Hürde, eine andere wie zum Psychologen zu gehen. Und Psychologen sind ja jetzt gerade total ausgebucht, total schwer da, egal wie, Termine zu bekommen. Und das ist ja eine gewisse ähnliche Sache, auch wenn ich natürlich nicht therapiere, aber ich helfe einfach mit dem Stress oder mit diesen Situationen besser umgehen zu können. Und da dazu gehört es einfach auch zu schauen, okay, was sind denn wirklich die Stressfaktoren im Alltag? Und daher zu deiner Frage habe ich das auf jeden Fall schon mehrmals erlebt, dass da so jetzt keine 180-Grad-Wandlung stattfand, aber so plötzlich so sich eine neue Tür, einen neuen Raum geöffnet hat.
Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie du genau an diese Themen rankommst? Also wie du es genau schaffst? Ich fand das Beispiel mit der E-Mail vorhin auch gut. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich was, was jeder kennt so und wo auch jeder
wahrscheinlich eigentlich weiß, dass man so eine E-Mail lieber erstmal einen Tag liegen lässt, um da nicht aus einer Emotionalität heraus zu antworten und sowas. Aber wie kommst du dahin, erstmal die Themen auf den Tisch zu bringen und dann auch tatsächlich dran arbeiten zu können?
Ja, also klar bin ich dann ziemlich direkt und frag einfach nach. Also genau das ist ja der große Punkt in unserer Gesellschaft. Oftmals gibt es ja einfach gewisse Themen, worüber wir nicht reden oder uns dann auch nicht eingestehen wollen, dass uns zum Beispiel diese E-Mail stresst oder die Art und Weise, wie vielleicht jemand mit mir umgeht, dass solche zwischenmenschliche Themen einfach für Stressmomente sorgen. Ist so ein Faktor, den wir schnell oder auch hier in der Branche vor allem schnell zur Seite stellen und deshalb ja erstmal so, ja, Stress, also das ist ja nur wegen schlechten Prozessen oder weil der Mandant die Daten zu spät liefert, also es wird immer im Außen gesucht nach irgendwelchen Faktoren, warum wir uns gestresst oder schlecht fühlen, aber die Frage ist ja, ich habe in jedem einzelnen Moment die Möglichkeit, tatsächlich darüber zu entscheiden, wie ich mit dieser Situation umgehe. Also dieses Aktion-Reaktionsthema ist bei der Achtsamkeit sehr wichtig. Und reden hilft einfach, drüber reden hilft, egal bei welchem Thema, da mal offen zu sein, sich zu öffnen. Klar, manchmal bin ich vielleicht auch die Person, die mehr weiß als vielleicht auch Partner oder Freunde, weil genau da die große Angst ist oder dieser auch Kontrollverlust für viele sich danach anfühlt. Wenn ich mich jetzt einer Person öffne, was denkt die dann von mir oder wie ist dann meine Position in der Gesellschaft oder allgemein, wenn ich mir Hilfe hole? Das ist erstmal für viele eine große Hürde. Und aus dem Grund denke ich, ist es manchmal auch erstmal so ein bisschen belächeln. Ach, das brauche ich doch nicht. Also,
ja, total. Ja. Ich finde das interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, weil auch das kenne ich und ich bin mir sicher, jeder und jede, die uns hier gerade hört, kennt das auch so. Genau diese Frage, ja, jetzt lasse ich mich von Carina begleiten. So, oh, was denken denn die anderen? Und auch das ist ja wieder genau die Suche im Außen. Also auch da gucke ich ja erstmal, oh, wie ist die Außenwirkung, statt mich zu fragen, hilft es mir? Und wenn es hilft, dann wäre es doch theoretisch, kann man ja echt sagen, scheißegal, was andere darüber denken. Aber das passiert ja nicht.
Ja, genau. Also das ist aus meiner Sicht auch dieser Faktor in der Hinsicht, dass wir zu sehr im Kopf sind, auch geprägt, auch in der Branche, wenn ich das jetzt überlege mit EY oder PwC. Klar hat man da viel sich überlegt oder auf der Karriereleiter, wie gebe ich mich oder wie positioniere ich mich? Das sind ja, alles so Fragen, die schon eine Relevanz haben. Doch die Gesellschaft aus meiner Sicht oder also wirklich übergeordnet entwickelt sich einfach dahin, dass anders drüber geredet wird. Es ist mittlerweile viel selbstverständlicher, drüber zu reden, wer zur Therapie geht oder was alles macht. Und ich finde das auch so bemerkenswert, dass immer mehr Promis oder Persönlichkeiten, sei es auch im Sportbereich, darüber reden, über die mentale Belastung oder mit wem sie zusammenarbeiten. Und da glaube ich, da darf auch die Steuerberatung sich manchmal so ein bisschen öffnen, weil diese Arbeit, die im Endeffekt jeder macht, egal welche Tätigkeit es ist in der Kanzlei, ist so wertvoll und ist auch manchmal Hochleistungssport, aber halt mentaler Hochleistungssport. Und deshalb glauben wir so, ach ja, jetzt so ein bisschen hinsitzen, hilft mir schon, dass ich entspanne. Nee, es braucht meistens etwas anderes.
Ja, also auch das ist, glaube ich, irgendwie ein, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen unpopulärer Take, aber man wäre ja eigentlich besser bedient, man müsste nicht permanent ein Außenbild aufrechterhalten, sondern man würde es schaffen sein, dass das die Karriereleiter auch dann möglich wird, wenn man ist, wie man ist und wenn das eben halt bedeutet, dass man, ich weiß es nicht, dass man eine andere Sprache an den Tag legt, dann ist das eben so, weil die Sprache möglicherweise ja nichts mit, nicht möglicherweise, sondern die hat ja nichts mit deiner Leistung zu tun. Das ist ja eine reine Außendarstellung. Oder dass deine Frisur, ich nehme jetzt mal so typische Punker oder so, weißt du, wo jeder ja sofort ein Außenbild hat, es sagt ja aber gar nichts über die Qualität aus. Und wünschenswert wäre es ja tatsächlich, dass wir da hinkommen, aber das würde ja voraussetzen, weiß nicht, wie du das siehst, dass sich jeder mal damit auseinandersetzt, welche Bilder habe ich eigentlich und wie gucke ich eigentlich auf die Gesellschaft und wie achtsam, wie bewusst bin ich mir eigentlich mir selbst und vor allem wann ich, wie bewusst bin ich mir, dass ich manchmal im Arbeitskontext vielleicht gar nicht der bin, der ich im privaten Kontext bin, so.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung, genau. Das ist auch diese Herausforderung für sehr viele, ja, diese unterschiedlichen Rollen zu spielen und dann auch etwas natürlich angespannt verkörpern zu wollen, also Daueranspannung haben, damit sie sich ja nicht sozusagen ertappt oder ja, ertappt fühlen, weil sie jetzt sich vielleicht von der anderen Seite zeigen. Und genau solche Themen strengen uns über Jahre hinweg an und sorgen da dafür, wenn mir einmal beigebracht wurde oder ich halt erlebt hatte als Kind, ja, okay, wenn man weint, dann ist man sofort schwach oder wenn man Gefühle sagt oder über Gefühle redet oder so, dann bin ich sofort schwach und kann nicht erfolgreich sein. Genau so ist ja dieser Faktor, der einfach mitschwingt durch unsere Kindheit, durch die Erfahrungen, durch das, was wir beobachtet haben, haben wir so ein Bild, was wir aufrechterhalten wollen. Und nur wenn ich eine gesunde Verbindung mit mir selber habe, indem ich auch mal für mich alleine sein kann oder ja auch Ruhe aushalten kann oder Stille, oder dann halt gewisse Übungen mache oder mal ein Journal, also ein Tagebuch oder sowas schreibe, wenn ich mich wirklich mit meinem Inneren auseinandersetze und nicht nur die ganze Zeit Radio anmache, Fernseher anmache, Social Media durchscrolle etc. Das sind ja so diese ganz typischen klassischen Wege, wie ich im Endeffekt in die Vermeidung gehe, mich nicht mit meinen eigenen Gedanken oder Emotionen beschäftigen zu müssen und auch vielleicht auch so ein Wehwehchen, oh ja, jetzt zwickt es gerade oder jetzt habe ich vielleicht den Husten, jetzt kann ich doch nicht rausgehen. Also wir sind relativ schnell im Ausreden ja finden, warum wir nichts verändern müssen oder dann so weiterhin so machen können wie bislang. Aber genau das ist der Punkt. Wenn wir uns dabei ertappen, ist es der erste Moment oder die Möglichkeit, etwas verändern zu können.
Ja, total. Und das finde ich auch nochmal eine wertvolle Perspektive, dass wir natürlich auch gerade, die Zeiten von Social Media, brauchen wir nicht drüber reden, nochmal viel, viel mehr als je zuvor, glaube ich, die Möglichkeit haben, uns abzulenken. Ne? Also es ist total interessant. Sie kannst du ja schon beobachten, wenn du an der Straßenbahnhaltestelle stehst und du selbst dein Handy mal, und da nehme ich mich ja gar nicht aus, mal eine Minute nicht da hast, auf wie viele gesenkte Köpfe du schaust. Und das wären ja alles natürlich grundlegend gute Momente, in denen man sich einfach mit anderen Themen beschäftigen könnte und könnte sich ja zum Beispiel mal fragen, ich bleibe nochmal bei deinem E-Mail-Beispiel, ja, oder für mich ist da so ein sehr typisches Beispiel, ich glaube, es gibt niemanden, der mich so sehr auf die Palme bringt wie mein eigener Vater und zwar binnen kürzester Zeit, und da ist aber ja natürlich dann total spannend, mal drauf zu gucken, warum ist das so, und ganz häufig liegt es ja nicht an ihm, sondern an Verhaltensweisen, die ich an mir selber beobachten kann oder dass er halt irgendwie den roten Knopf drückt, der für mich gerade halt der rote Knopf war, ohne dass jemand anders das weiß. Und das wären ja alles super gute Momente, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt haben wir aber diese ganzen Ablenkungen. Das heißt, wir müssen das ja ganz bewusst einbauen. Also es ist ja eigentlich gerade umgekehrt, oder?
Ja, also klar, am Anfang ist es natürlich erstmal dieser Schritt, dass es Zeit braucht und mehr Energie erfordert. Deshalb kommen wir auch meistens ja aus der besagten Komfortzone nicht heraus, weil der Aufwand erstmal höher ist und sich komisch anfühlt. Doch genau da ist dieser Faktor, wenn ich mir auch nur eine Kleinigkeit sage, wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel mit dem an der Bushaltestelle, zu sagen, okay, jetzt solange ich warte oder während der Fahrt, da höre ich mal nichts oder bin nicht mit dem Handy, sondern beobachte einfach nur, sitz mal nur da. Also das sind ja so ganz viele Möglichkeiten zu sagen, ja, okay, ich verändere jetzt mal noch nicht so viel, aber ich bin neugierig. Das ist auch ein großer Faktor von der Achtsamkeit. Ich bin neugierig gegenüber neuen Momenten oder einer neuen Erfahrung. Weil aus meiner Sicht sind wir hier schon, um Erfahrungen zu machen und zu lernen. Aber warum fühlt sich manchmal der Alltag so schnell an, dass er rumrast? Weil wir die ganze Zeit das Gleiche und Gleiche und Gleiche machen. Für Kinder oder als wir klein waren, da hat der Tag immer ewig gedauert. Und wenn wir gerade was Neues lernen, dann verfliegt auf der einen Seite manchmal so diese Zeit oder sie ist gefühlt ewig lang. Und um diese Momente zu schaffen, müssen wir einfach aus diesem Handeln, was wir sonst immer gemacht haben oder automatisch abläuft, mal rauskommen. Und ja, es kann auch sein, zum Beispiel Zähne putzen, sind ja so klassische Achtsamkeitsübungen, Zähne mal zu putzen mit der anderen Hand oder ja.
Zahnärzte raten davon ab, aber
Genau, ja, durchaus. Aber ja, es braucht halt einfach länger. Und ich merke das ja auch, wenn ich das immer mal wieder mache oder denke so, ah ja, okay, jetzt putze ich mal mit der anderen Hand. Das fühlt sich einfach komisch an. Und genau dieses
komplett,
komisch
komplett.
unterstützt aber, dass wieder auf neuronaler Ebene neue Synapsen oder wie auch unsere Gehirnfähigkeit oder wie im Endeffekt unser Gehirn zusammenarbeitet, ja, gefördert wird. Wenn wir nichts tun, um uns selber zu fördern, ist halt der Muskel irgendwann mal nicht mehr da.
Ja, total. Ich habe mich gerade daran erinnert an meine eigenen Achtsamkeitserfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe mal einen Freund von mir hat sich selbstständig gemacht damit und dann habe ich dem auch mal eine Chance gegeben und bin da auch sehr skeptisch rangegangen. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Und dann hatte der aber eine Übung ganz am Anfang gemacht, das werde ich nie vergessen, wo es einfach darum ging, sich erstmal entspannt hinzulegen. So. Und da fand ich das erste Interessante schon mal, dass es gar nicht so einfach ist, in einer Gruppe von 10 Leuten sich entspannt hinzulegen, so mit Augen zu und so weiter. Und dann sollten wir bis, und du kennst diese Übung garantiert, und dann sollten wir bis 10 zählen. Und immer wenn wir es nicht schaffen, bis 10 zu zählen, ohne dass uns ein anderer Gedanke kommt, so aus dem Alltag, dann hast du wieder bei 0 bzw. 1 angefangen. Und ich glaube, kein einziges Mal kam ich weiter als 3. Es ist total abgefahren, wie viele Gedanken uns permanent durch den Kopf schießen. Und ich glaube, so im Alltag nehmen wir es nicht wahr, weil es halt irgendwie dazugehört. Schaffst du dir aber plötzlich diesen Moment, in dem du bewusst darauf achtest, dann ist es absurd, dass du es nicht mal schaffst, bis 10 zu zählen, ohne dass dir wieder die E-Mail in den Kopf kommt. Oder, ah, ich muss nachher noch einkaufen. Und daran, es ist völlig absurd.
Ja, also kann ich natürlich auch gut einhaken und genau das ist diese große Herausforderung, warum viele sich erstmal auch scheuen, sei es zu meditieren oder bewusst zu atmen, weil dann genau das passiert. Ach ja, ich kann das ja nicht, weil da kommt ja sofort der Gedanke, es klappt nicht, dass ich an nichts denke. Und da, ja. Du bist es ja gewohnt, du bist ja in so einem Dauerstrom, wie als würde die ganze Zeit auch eine Stromleitung oder ein Netz, egal wie, die ganze Zeit durch dich hindurchfließen. Und da darf ich erstmal einen neuen Kanal bauen, wo ich es schaffe, mich nicht mehr auf die Gedanken zu fokussieren. Und klar war das bei mir auch am Anfang anders wie jetzt, wenn ich meditiere. Doch ein Faktor, der bei mir auch war, ist einfach, ich hatte früher zum Beispiel, war für mich auch völlig normal, 1 Stunde, 1,5 Stunden im Bett zu liegen, bis ich einschlafen kann, weil ich halt besagt so viele Gedanken hatte. Und kaum hatte ich angefangen mit Meditieren, da war ich dann plötzlich bei 5 Minuten oder jetzt ist es so halt, ja, okay, ich lege mich hin und schlafe dann ein. Und genau solche Faktoren sind so spannend. Wir nehmen so viel als gegeben und als normal hin, aber hinterfragen nicht, ist es wirklich normal? Und ja, also klar, das Thema mit Gedankenstille ist immer so der Faktor. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man es über Stunden aufrechterhalten muss,
Klar.
sondern dass du gezielt entweder nur einem Gedanken folgst oder sagst, okay, ich will jetzt eine Lösung zu Thema XY. Und dann aber sagst, okay, innerhalb der 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, egal wie lange du meditierst oder in dich gehst, da habe ich dann eine Antwort oder fühle ich mich frei. Also es gibt ja unterschiedliche Methoden zu atmen oder sich zu entspannen.
Also ja, ich finde auch, es geht ja nicht um Perfektion. Ich finde, was mir schon total geholfen hat, war überhaupt erstmal zu erkennen, dass das ein Umstand ist, weißt du? Also überhaupt erstmal zu verstehen, dass das ist offensichtlich, auch wenn man das ja selber nicht wahrhaben möchte, schon so ist, dass man häufig getrieben ist im Alltag und dass man sich dadurch, und da bleibe ich auch erstmal jetzt nur bei mir, dass ich mir dadurch schon auch im Weg stehe, weil natürlich du keinerlei Sortierung reinbekommst, wenn du nicht irgendwie dir auch mal diesen Moment der Ruhe nimmst. Und du hast das, finde ich, im Adventskalender ja auch schon schön gesagt. Du hast ja, vielleicht erwähnen wir das an der Stelle nochmal, einen Leistungssport-Hintergrund. Also kommst ja aus dem Leistungssport, also aus dem Spitzensport, sage ich mal, weil aus meiner Sicht ist jeder Sport Leistung. Aber jetzt schon, du hast es auf einem anderen Niveau betrieben. Und du hast es da, finde ich, richtig schön gesagt. Als jeder Sportler, jede Sportlerin weiß, dass Pausen und Ruhe und Reset mindestens genauso wichtig sind wie die härteste Trainingseinheit, weil dir hilft die härteste Trainingseinheit nicht, wenn du nicht die entsprechenden Pausen machst. Und du hast es auch im Adventskalender schon gesagt, im Alltag schaffen wir es nicht. Mhm. Wir haben nicht das Verständnis dafür, dass diese Pausen, dieser Reset so essentiell wichtig ist. Und da frage ich mich schon, warum? Also woher kommt das?
Ja, also so aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir halt natürlich auf der einen Seite dieses Fear of Missing Out, also dieses FOMO-Erleben haben. Okay, ja, wenn ich jetzt meine Nachrichten nicht anschaue oder nicht WhatsApp laut habe oder egal wie oder stumm bin, oder für viele ist es ja auch schwierig, sei es jetzt so eine Fokuszeit in der Arbeit einzurichten, so, ja, ich muss Mandanten sofort helfen, wenn er mich nicht erreichen kann, dann, Ahnung, verlässt er die Kanzlei und ist böse und erzählt böse Dinge über uns, dass wir keinen Servicegedanken haben. Genau solche Gedankenspiralen entstehen ja dadurch mit diesem Faktor, okay, ich wäre jetzt gerade nicht erreichbar. Und durch diesen Faktor mit ständiger Erreichbarkeit, und wenn wir da zurückschauen bei unseren Großeltern, also Eltern wahrscheinlich zum Teil, aber so Großelternalter, da ist es völlig normal, dass sie nicht erreichbar waren früher.
Total.
Und alles war entspannt. Da hat die Post oder wie lange eine Woche gefühlt gedauert vielleicht, ich weiß es nicht. Da war einfach so die Dauerbeschallung gar nicht so hoch, die Frequenz. Also gibt es auch Zahlen dazu. Ich komme aus der Zahlenbranche, aber ich bin in der Hinsicht oftmals gar nicht so der Studien- und Zahlen-Mensch, weil es für mich einfach logisch ist. Genau, also diese mentale Belastung ist so hoch. Und uns wird im Endeffekt vorgelebt und auch ist ja auch so ein bisschen die deutsche Mentalität so, okay, oder jetzt hier aus Baden-Württemberg oder aus dem Schwäbischen, wo ich ja herkomme, ist so, ja, schaffen, Häusle bauen. Also wir haben ja viele Wege gehabt, immer dieses Funktionieren, dieses Beschäftigtsein, dass das auch gut war. Doch diese Faktoren in dieser Stille, in diesem Rückzug gibt es einfach nicht. Und da braucht es halt dieses bewusste erstmal Organisieren und Schaffen von solchen Momenten, in denen du nicht die ganze Zeit gespammt wirst mit irgendwelchen Themen, die gerade gar keine Relevanz haben. Weil jede E-Mail, ich finde es so erschreckend, gerade ich kriege 40 Newsletter am Tag oder neue E-Mails, und ich habe schon so viele Newsletter abgemeldet. Und das ist ja, und ich würde jetzt mal sagen, dass ich da jetzt in den letzten Monaten echt achtsam geworden bin. Aber wenn du das vielleicht auch mal bei dir selber hochrechnest oder anschaust, wie viele E-Mails bekommst du, wo du dir denkst, so, für was brauche ich das jetzt?
Ja, total. Total, und das sind ja oftmals nicht mal, und da möchte ich auch wieder niemandem zu nahe treten, aber das sind ja nicht mal nur Newsletter, sondern das sind ja teilweise auch E-Mails aus irgendwelchen Projekten, oder jetzt bleiben wir mal in der Steuerkanzlei, von Mitarbeitenden, von Mandantinnen, Mandanten, die dich ehrlicherweise gar nicht betreffen. Und du machst ein Problem, in Anführungszeichen Problem, das eigentlich gar nicht deins ist, plötzlich zu deinem, weil du es, selbst wenn du es nur mitliest, beschäftigst du dich ja damit, oder es holt dich aus einer anderen Arbeit raus und so weiter. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Ja.
Genau, also im Endeffekt sind wir eigentlich unser größter eigener Feind in dem System, was wir uns selber geschaffen haben, und glauben, wir müssen das die ganze Zeit so, wie es jetzt ist, aufrechterhalten. Und genau da sehe ich einfach diesen Faktor, dass sich die Arbeitswelt komplett wandelt. Wir aber jetzt im Moment eigentlich die Chance haben, es irgendwie anders zu organisieren oder hinzubekommen, wo wir nicht die ganze Zeit erreichbar sein müssen oder also immer mit diesen Gedanken, ohne dass die Leistung, die Dienstleistung darunter schadet. Das will ich überhaupt nicht damit verkörpern,
Klar.
sondern zu
Nee.
schauen, wie nach unseren Bedürfnissen. Also das ist auch nur noch ein Gedanke zu diesen Bedürfnissen. Wir sind einfach halt häufig bedürfnisorientiert für andere, wie dieses Helfen oder ich mache ein Problem von anderen zu meinem Problem, aber wir achten nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse.
Ja, total. Und das ist jetzt, glaube ich, ja genau die spannende Frage, weil die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, okay, jetzt nehmen wir mal an, alles, was wir jetzt hier besprochen haben, was wir beide besprochen haben, nehmen wir mal so als gesetzt hin, so, und es ist mir auch völlig klar, dass das nicht jeder da draußen gerade tut und jede, aber wir nehmen das als gesetzt hin, weil dann ist ja immer noch die Frage, wie bringst du das beispielsweise ganz konkret in Steuerkanzleien? Also wie schaffst du es, den Leuten in Steuerkanzleien genau diesen Druck zu nehmen, genau das Weltverständnis, über das wir gerade gesprochen haben, mehr Einzug halten zu lassen als das Weltverständnis, das gerade irgendwie in Kanzleien ist, wo ja, das ist ja absolut kein Geheimnis und das ist 2026 nicht anders als 2025, super viel zu tun ist, wo jeder Tag wahrscheinlich eng durchgetaktet ist und wo ja wahrscheinlich die allermeisten im ersten Moment sagen, hey, Frau Matusek, also wir haben dafür bestimmt gar keine Zeit jetzt. Also klar, erste ist natürlich, du musst auf jemanden stoßen, der da Lust drauf hat, aber was machst du dann? Also wie kriegst du das tatsächlich in die Unternehmenskultur, sage ich mal, rein?
Ja, also natürlich geht einmal entweder der Weg im 1 zu 1 meistens los mit der Führungskraft oder den Inhabern, weil natürlich ist das die Person, auf welche am meisten Fokus ist. Unabhängig, wie eng die Person mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeitet, schauen alle immer, was die Führungskräfte machen. Und da braucht es natürlich auf dieser Ebene ein Stück weit Verständnis oder aber auch diese Klarheit, wie wir ja auch mit dem Sportbeispiel gesagt haben, welcher Effekt entsteht. Weil ehrlicherweise habe ich schon oft genug auch bei mir selber gesehen, wenn ich halt irgendwie 10 Stunden arbeite, also arbeite ich natürlich keine 10 Stunden und bin vielleicht auch nicht so produktiv.
Ja,
Also da
ja.
erstmal in gewisser Weise Verständnis dafür schaffen und halt auf diese positiven Effekte einzugehen. Weil wenn ich natürlich anders auf meine Bedürfnisse achte, schaue ich automatisch, sei es auf mein Team oder aber auch bei den Mandanten, ganz anders hin. Also es wird ein anderes Miteinander und dadurch aber auch die Möglichkeit, Potenzial, Stärken anders zu nutzen. Weil hinter jeder Stärke und jeder will ja im Endeffekt sein Team gerade und gibt es ja genügend auch Anbieter da dazu und biete ich ja zum Teil natürlich auch an, sein Team so ausrichten, dass es in Stärken arbeitet und nicht, dass jemand was macht, worin er total schlecht ist. Und gleichzeitig gehört da dieser Faktor, welches Bedürfnis steckt denn hinter der jeweiligen Stärke? Oder wer sind denn überhaupt die Faktoren, die mich stressen? Und ich muss erstmal so eine große Ist-Analyse zu machen, damit ich etwas verändern kann. Und ja, am liebsten wäre es mir natürlich auch, oh, ich schnippe einmal mit dem Finger und dann ist es getan. Aber faktisch ist ja, okay, wie viele Jahre hast du nach dem alten Schema gelebt? Also muss man sich auch eine gewisse Zeit einfach geben. Und es wird auch nicht vielleicht in 3 Monaten sein, es wird vielleicht auch nicht in einem Jahr sein. Aber wenn ich das nach und nach integriere, in mein Leben wird sich eins verändern, das Wohlbefinden. Also, weil Thema Stichwort Krankheitstage, klar habe ich da jetzt keine Analyse, oder keine Ausarbeitung, keine Studie gemacht, aber es gibt genügend Studien, die das genau belegen, dass es einfach sich verändert, wenn also von den Krankheitstagen, von dem Erfolg von Unternehmen, die sich mit den Themen beschäftigen.
Ich habe die Studien dazu auch nicht da, aber ein Indikator, dass dem so ist, ist ja, dass Krankenkassen die Kosten teilweise übernehmen und sich an Kosten für Achtsamkeitsseminare beteiligen. Und jetzt kann man, glaube ich, schon guten Gewissens sagen, dass Krankenkassen alles sehr gut prüfen, bevor sie irgendwas bewilligen und bezahlen. Und das meine ich tatsächlich auch, dass das statistisch sehr, sehr gut belegt ist, dass es einen Mehrwert hat und eben auch teilweise von Krankenkassen bezuschusst, bezahlt. Ich bin nicht ganz aussagefähig dazu, aber auf jeden Fall bezuschusst wird. So, jetzt hast du gerade in mir nochmal zwei Themen angestoßen. Das eine ist, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, und das finde ich in dem, wie ich es auch in eine Kanzlei bringe, ganz, ganz wichtig. Wir haben gesprochen über dieses Bild, das wir immer versuchen nach außen abzugeben, wo wir immer versuchen zu zeigen, guck mal, wie perfekt bei uns alles läuft. So, und jetzt hast du gerade gesprochen über Stärken und dass ich Leute idealerweise ja da einsetze, wo sie am besten aufblühen, also in ihrer Stärke. Dazu gehört aber für mich auch, Schwächen anzuerkennen und auch über Schwächen zu sprechen und auch mal zu sagen, wir sind hier nicht das perfekte Team und wir kriegen nicht alles perfekt hin und wir sind nicht ganz toll, sondern wir haben auch Schwächen und an denen arbeiten wir aber. Und das wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man da endlich mal machen könnte, dass man nicht immer versucht, das perfekte Bild nach außen abzugeben, sondern auch einfach zu zeigen, dass es menschlich ist und dass halt nicht alles gut ist und nicht jeder alles gut kann. Weil erst darüber kommst du, glaube ich, dahin, dass man mit Leuten auch über Stärken sprechen kann. Also ich glaube, es braucht diese Differenzierung schon einfach, auch zu sagen, hey, im Moderieren, ich als Flo, bin ich super gut. Im Strukturieren bin ich eine ganz große Katastrophe und da kann ich euch nicht helfen. Die Dinge strukturieren und eine Excel-Tabelle, da bin ich der Falsche. So. Aber wenn es um andere Dinge geht, da bin ich gut. Und das müsste man, glaube ich, auch schon mal schaffen. Also dass man auch einfach dieses perfekte Bild nach außen mal fallen lässt.
Ja. Stimme ich dir komplett zu.
Ja, und der andere Gedanke, den du gerade nochmal ausgelöst hast, ist in mir, dass ich mich gefragt habe, ist es nicht auch egoistisch am Ende? Also wenn ich jetzt wirklich darauf achte, dass mein eigenes Wohlbefinden steigt und selbst wenn ich jetzt Kanzleiinhaber oder Inhaberin bin, dann lade ich doch meine Themen auch ein bisschen auf die anderen ab, oder? Weil ich sage, nö, dein Bedürfnis ist mir gerade nicht so wichtig wie meins. Ich erinnere mich da an ein schönes Beispiel. Ich umreiße es mal nur so ganz grob, damit sich jetzt aus meinem privaten Umfeld da niemand zu sehr angesprochen fühlt, falls sie das hier hören. Da ging es um das Kochen an Weihnachten, wo der Großteil hat sich beteiligt und eine Person aber irgendwann gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal Yoga machen und war dann weg. Was natürlich bei den anderen zu Unmut geführt hat, weil man gesagt hat, hä, geht's noch? Wir alle arbeiten jetzt hier gerade daran, dass wir hier gleich zusammen essen können und eine Person nimmt sich aber plötzlich raus und sagt, ist mir gerade zu viel, ich mache jetzt erstmal Yoga. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Also ist das nicht auch super egoistisch, dann so an die Sache ranzugehen?
Ja, das ist natürlich in einem Umfeld, wo ich nicht darüber kommuniziere oder jeder weiß, okay, welche Bedürfnisse da dahinter sind, weil ein Stück weit wirkt es erst so. Auf der anderen Seite hat diese Person natürlich für sich gesorgt, damit sie nachher präsent da sein kann. Und das trauen wir uns ja häufig auch nicht zu sagen, okay, also ich bin zwar gerne jetzt bei dem Weihnachtsessen dabei, aber das Vorbereiten ist mir einfach zu viel. Ich komme dann zum Essen und ich mache gerne den Abwasch. Und da braucht es, glaube ich, einfach vielleicht so diese zusammenhängende Kommunikation. Und Kommunikation ist da dabei natürlich auch ein Stichwort in der Hinsicht und deshalb passt es ja auch so. Wir haben es ja auch schon oder wir waren ja zu dritt auch im Adventskalender mit Stefanie Bogendorfer, Philipp Scherzinger und mir, haben wir ja den Podcast und genau das finde ich an unserer Kombination so spannend, dass wir so das gleiche Herzensthema haben und auf der anderen Seite es sich halt super erkennst. Ich brauche natürlich, um Achtsamkeit leben zu können oder in der Kanzlei umsetzen zu können, brauche ich eine gute Kommunikationsebene und die entsteht halt auch natürlich nicht von heute auf morgen, wenn ich da total unbewusst davor war.
Ja. Es ist ganz interessant, was du gesagt hast. Ich habe das ja gerade so ein bisschen halb provokativ nochmal formuliert, ob das nicht egoistisch ist. Und das war damals, als dieses Beispiel eingetreten ist, mein erster Gedanke. Und ich dachte, sag mal, geht's noch? Irgendwie alle tragen jetzt hier was bei und du gehst jetzt auf der Terrasse erstmal Yoga machen. Und habe im nächsten Moment für mich erkannt, ich könnte das gerne so. Ich habe für mich selber gemerkt, man kann es doch nicht besser machen. Also abgesehen davon, dass sie keine große Hilfe gewesen wäre, die Person beim Kochen, so ähnlich wie ich, hat die aber genau das gemacht, was man ja machen kann. Man kann für sich selbst einstehen und kann so ein bisschen auch das, was die anderen denken, vielleicht ausblenden oder eben dann im Nachgang genau das kommunizieren oder auch im Vorfeld, ist ja egal. Aber ich habe echt schnell gemerkt, dass ich es ein bisschen bewundere und dachte, Mann, das ist doch eigentlich genau, worum es gehen sollte. Also klar, nicht darum, andere zu provozieren und Ärger auszulösen. Aber das war ja auch nie die Intention, sondern es ging wirklich darum, für sich einzustehen. Und ich habe echt schnell angefangen, anders über diese Situation nachzudenken. Und ich bin da immer noch weit davon entfernt, dass ich das so machen könnte, weil mir aber eben dieses Außenbild auch noch so unglaublich wichtig ist. Und finde es aber trotzdem spannend, dass es ja irgendwie genau dahin gehen kann, dass man sich den Raum nimmt, der für einen selbst gut ist, ohne anderen zu schaden, aber auch unabhängig davon, was sie jetzt in dem ganz speziellen Moment dann denken.
Ja, da hast du jetzt einen sehr wichtigen Faktor wirklich angesprochen. Genau das ist nämlich dieser Punkt, dass wir ja so über die andere Person urteilen, beziehungsweise uns selber ja sehen, boah, eigentlich würde ich das auch gerne machen oder hätte diesen Mut in diese Richtung. Und genau dieser Effekt entsteht im Endeffekt, wenn ich das als Führungskraft jetzt bezogen halt auf Kanzleialltag irgendwie vorlebe, dass ich Pausen mache, dass ich eine Runde spazieren gehe, dass ich nicht bis um 23 Uhr noch E-Mails sende oder also solche kleine Handlungen, wodurch unterbewusst, auch wenn ich sage, nee, ich erwarte das nicht, indirekt weiß aber der Mitarbeiter dennoch nicht, okay, wenn es vielleicht spitz auf Knopf kommt, erwartet er das vielleicht schon von mir oder die von mir. Also es braucht einfach diese ehrliche Kommunikation und gleichzeitig die Reaktion, wo solche Emotionen bei einem ausgelöst werden, wie so, wie kann der das jetzt oder die machen? Genau, das sind die Momente, wo sich jeder an die Nase fassen darf und sagen darf, okay, warum denke ich jetzt gerade so drüber?
Ja, und das ist echt wild, weil mir passiert es ja auch andauernd und immer wenn ich es dann schaffe, darüber nachzudenken, ist es schon wirklich interessant, dass die Ursache ja nie in der anderen Person liegt, sondern die liegt bei mir.
Ja.
Also die liegt bei Themen, die ich habe und bei Themen, die ich auch nicht ausspreche möglicherweise. Also wie oft triggern mich Personen durch irgendeine Verhaltensweise, wo ich dann für mich entscheide, nee, ist mir jetzt die Energie nicht wert, die Diskussion zu führen. Ja, aber dann ist es halt auch doof, sich beim nächsten Mal darüber zu beschweren und zu denken, wie kann die nur, weil es liegt an mir. Und das ist, also herzliche Einladung, das auch gerne mal in die Kommentare zu schreiben. Aber da wäre ich schon mal interessiert daran, wie viele wirklich den Auslöser bei der anderen Person sehen durch Handlungen oder ob es nicht so ist, dass es meistens eben in uns liegt.
Ja. Ja, und da ist der Faktor, also Stress ist auf der einen Seite ja komplett individuell. Deshalb gibt es nicht den Stress, sondern jeder hat individuell eine Form von Stress, die er lebt. Und da ist es auch natürlich ein unterschiedlicher Mix. Bei dem einen, und hatte ich auch schon ein paar Mal erlebt, da wird ein Satz gesagt, der bei der einen Person absolut die Alarmglocken anmacht. Und bei der anderen Person ist es halt einfach eine Aussage und hat gar keine Wirkung. Und da ist es dann halt wichtig, nicht sich drüber auszulassen oder zu lästern, sondern zu sagen, nee, ich achte mal drauf, wieso fühle ich so. Und da kommt man meistens dann auf eine Antwort, sei es aus einer anderen Erfahrung, warum du genau so reagierst und dann die Frage, will ich weiterhin so reagieren oder will ich vielleicht einen neuen Weg finden, damit umzugehen?
Genau, das erste ist das Suchen und das zweite ist dann, finde ich, auch es anzusprechen. Also was du gerade auch schon gesagt hast, die Kommunikation ist halt da und das ist ja auch ein Take, der ist schon vor hunderten von Jahren gemacht worden. Die Kommunikation ist halt total entscheidend. Weil das ist halt die einzige Möglichkeit, wie wir uns ja als Menschen wirklich verständigen können und verständlich machen können auch, ist eben, dass wir den anderen es sagen. Weil davon auszugehen, dass sie unsere Gedanken lesen können, das hat in der Vergangenheit selten funktioniert. Zumindest soweit mir das bekannt ist. Ja. Also wüsste ich nicht. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich finde es gerade echt interessant, weil jetzt so ein bisschen die Logik des Adventskalenders, der ja auch noch nicht so lange her ist, aufgeht. Das ist nämlich, was du gerade gesagt hast, war das erste Türchen. Das hat Angela Hamacek auch schon gesagt. Der andere tut immer etwas für sich, nie gegen mich. Und ich behaupte, in den allermeisten Fällen ist das so. Also es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, ganz klar, wo man wirklich versucht, gegen andere zu arbeiten. Aber in den meisten Fällen ist es ja wirklich eine Arbeit für mich und nicht in erster Linie gegen dich oder gegen irgendjemanden.
Ja, absolut. Und wir glauben ja immer, wir sind die Hauptperson bei den anderen im Leben und alles dreht sich nur um uns. Und da sind wir auch wieder bei diesem Faktor, okay, interessiert es wirklich einen, was ich mache, wie ich umgehe, wie ich denke, wie ich für mich sorge? Oder sollte ich einfach mich halt mal an erste Stelle stellen, um aber auch das zu erleben, was ich leben will und nicht der Karriere oder dem Weg, der irgendwie hier so vorgegeben ist, nachzugehen, sondern zu fragen, okay, wenn ich jetzt wirklich Ja, leider, ja, diesen Sterbemoment irgendwann mal, der steht uns allen bereit. Wenn ich mal da wirklich in diesen Moment gehe und zurückblicke, ist es so die Geschichte, die ich erzählen will, oder ist es die Geschichte, die ich meinen Enkeln erzählen will, oder will ich vielleicht eine andere Geschichte von meinem Arbeitsalltag erzählen oder wie es mir geht? Weil wie fühlt es sich an, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche, ich nenne es überspitzt, Lügengeschichten meinen Enkel erzählen muss, nur damit die denken, oh, wie toll ich bin oder dass es mir ja die ganze Zeit gut ging. Also da halt auch so diese Frage, okay, wie will ich mit mir selber reden oder wie will ich über mein Leben erzählen oder reden?
Ja, total. Absolut. Carina, da waren jetzt ja, wir haben über ganz viel gesprochen irgendwie so. Das ist so, finde ich, spannend gewesen, dieses Thema Achtsamkeit. Und jetzt stehen wir ja ganz am Anfang des neuen Jahres, haben so viele Themen, von denen ich jetzt zumindest glaube, da kann man mal drüber nachdenken. So, das ist ja eigentlich die perfekte Gelegenheit jetzt fürs Jahr 2026. Und wir haben über Vorsätze und so weiter ja gesprochen. Aber das vielleicht mal mitzunehmen und sich zumindest mal so ein Thema hinzulegen, wo man sagt, da gehe ich jetzt mal direkt ran, oder?
Ja, also natürlich ist jetzt, egal ob du für Vorsätze bist oder nicht für Vorsätze, genau die Option mit dieser ja, Podcast-Folge zu sagen, okay, welche Geschichte will ich fortan jetzt weiterhin schreiben, wenn du dir vorstellst, ja, okay, du würdest jetzt entweder ein neues Kapitel oder ein neues Buch beginnen. Was soll die Geschichte beinhalten? Wie möchtest du dich dabei fühlen? Was möchtest du erreichen, erleben? Dir mal wirklich solche Fragen zu stellen und dann die ehrliche Frage, okay, was muss ich da dafür tun, dass das meine Realität ist, mein neues Normal? Und ja, dazu bietet sich jetzt der Jahresanfang definitiv an.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Ende, zu sagen, so nimm das, was du hier aus dem Podcast mitgenommen hast, aus dem Gespräch mit dir. Also da auch vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Ja, also nimm das wirklich und leg's nicht wieder weg, sondern auch jetzt gleich direkt einfach kurz zwei, drei Gedanken aufschreiben und das ja für ein erfolgreiches und entspanntes Jahr 2026 umsetzen.
Und ich habe eigentlich nur eine Ergänzung. Also ich habe dir zu danken für die Zeit, für deine Inspiration, für die Gedanken, die du mitgegeben hast. Und ich finde eine Sache vielleicht so wirklich abschließend ganz, ganz wichtig. Das wird nicht funktionieren auf einmal. Das wird nicht alles klappen. Man wird nicht alles umsetzen können. Und da finde ich aus meiner persönlichen Sicht wieder ganz spannend, dann einfach hinzuschauen, warum hat es nicht geklappt und sich das aber auch zu verzeihen, dass eben nicht alles perfekt funktioniert, sondern dass es eben ein hartes Stück Arbeit auch einfach ist und dass es sich lohnt, dran zu bleiben.
Ja, auch da könnten wir jetzt mal ein weiteres Thema
Ja,
aufmachen.
kannst du ein neues Fass aufmachen, genau. Ja.
Ja, nee, also natürlich ist das Thema Widerstand gegen die Vergangenheit ein großer Faktor. Hier darf ich so in einen inneren Frieden, in eine wertschätzende Haltung kommen für das, was in der Vergangenheit war. Aber ich glaube, das wäre jetzt wirklich tatsächlich ein neues Thema, was wir anfangen
Ist eine
müssten, weil
neue
das.
Folge einfach.
Ja, genau, weil das aus meiner Sicht der Hauptpunkt ist, wie sowas funktioniert, wenn ich da wirklich in so eine innere ja, Haltung des Friedens oder der Dankbarkeit komme.
Ich glaube, das ist wirklich ein Thema für eine weitere Folge. Und da komme ich einfach auf dich zu. Aber da darf ich für den Moment nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für diesen Einstieg ins neue Jahr. Vielen Dank, Carina Matusek.
Ja, ich danke dir, Florian. Bis dann.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.